Alexander Pelemann, 1969 in Ost-Berlin geboren, hat den DDR-Punk-Underground als Konzertbesucher kennengelernt in den 80er Jahren, arbeitet inzwischen als DJ, Radiomoderator, ist Autor mehrerer Bücher und Ost-Punk-Spezialist. Sie sind zugeschaltet aus Leipzig. Guten Tag, Herr Pelemann.
Schönen guten Tag.
Sie sind seit 1993 Herausgeber des Zonic Almanachs für kulturelle Randstandsblicke und Involvierungsmomente. Was genau können wir uns darunter vorstellen, unter kulturellen Randstandsblicken und Involvierungsmomenten?
Nun, das war 1993 ein eher aus der Hüfte heraus geschossener Selbstbeschreibungsversuch, der es dann aber doch erstaunlich gut getroffen hat und der auch immer noch für mich jedenfalls als Bild sehr gut anwendbar war und eben auch ist. Randstandsblicke, insofern, dass Greifswald natürlich eine Provinzposition war, von der aus man sich in die Popwelt und in die reale Welt natürlich auch hineinbegeben hat. Und dieser Standort hat klar die Wahrnehmung auch geschärft, bestimmt. Und diese Pendelbewegung sollte das in gewisser Weise beschreiben. Es ist eine Pendelbewegung, die mein ganzes Leben in gewisser Weise auszeichnet, also immer aus der Provinz in die sogenannte Metropole, damals natürlich Ostberlin, hineinzupendeln. Und die Involvierungsmomente, das beschreibt das eigene Tun. Das ist natürlich das Magazin, das sich versucht, von so einer Außenbahn einzumischen. Und das ist aber auch das aktiv werden vor Ort, was über die langen, langen 19 Jahre in Greifswald eben auch bedeutete, dort in verschiedenen Clubs aktiv zu sein, Cafés mit zu betreiben, Booking zu machen, sich bei Festivals zu beteiligen. Das tue ich auch nach dem Wegzug nach Leipzig noch, wenn auch natürlich in eher konzentrierter Form. Aber diese Beziehung zur Greifswalder Kulturszene und dann natürlich auch immer diese Wechselbeziehung, vor allen Dingen nach Berlin hinein, das kennzeichnet auch jetzt noch mein Dasein. In gewisser Weise kann man behaupten, dass ich eigentlich so einen Zirkelschlag um Berlin herum gemacht habe und mich jetzt von der anderen Seite annähere, natürlich von einem anderen Standort und Kulturstandort natürlich auch. Das darf man behaupten, dass Leipzig da anders aufgestellt ist als Greifswald.
Ich melde mich hier aus Düsseldorf, einer ausgewiesenen Punkstadt. Über den Westpunk wissen wir viel, unter anderem durch die Oral History, Verschwende deine Jugend. Es gab viele Ausstellungen, Artikelreihen und dergleichen. Über den DDR-Punk wissen wir so gut wie gar nichts. Warum?
Nun, das beschreibt zum einen eine Annäherung der Medien, die natürlich vor allen Dingen westlich geprägte Medien waren, wo Journalisten sind, die eine West-Popkultur-Sozialisation durchlaufen haben und, glaube ich, die kurze Phase der Neugier in den frühen 90ern hat da auch nicht für lang anhaltendes Interesse gesorgt. Man fällt dann ja doch stark in die eigene Historie zurück. Das kann man für uns ja auch behaupten, die wir dann an einem gewissen Punkt, vielleicht auch mit einem leichten Trotzmoment, gesagt haben, okay, wir sehen uns natürlich als Teil einer Art Popkultur, die global ist, Pop oder Antipop oder Gegenpop, das sei mal noch dahingestellt, und beschäftigen uns mit allen möglichen Dingen, aber wenn es dann schon kein anderer tut, dann sind wir quasi gezwungen, uns mit der eigenen Popkulturhistorie auseinanderzusetzen. Und dann eben auch, das war für Zonig auch immer ein ganz wichtiger Moment, derjenigen von Osteuropa, also diesem Block, dem kulturell auch gar nicht so monolithischen Block hinter dem sogenannten eisernen Vorhang. Und da war Greifswald auch, um nochmal auf die Randstandsblicke zurückzukommen, eine Außenposition, die ja bedeutete, dass man gleich an der polnischen Grenze war und es gab sehr enge Beziehungen nach Tschetschen, also der alten pommerschen Hauptstadt. Und von Greifswald aus haben sich dann die Zonik-Stalker, um das Bild von Tarkowski mal aufzugreifen, in die Ostzone, in die weite Ostzone hineinbegeben und dann immer versucht, Dinge zurückzubringen und zu deuten. Warum es natürlich innerhalb dieser 20 Jahre kein größeres Interesse gibt, zumal es ja eine retromanische Aufarbeitung aller möglichen Popkulturen gibt. Also man kann beim Label wie Soul Jazz brasilianischen Post-Punk einkaufen und genießen, aber eben keinen aus beispielsweise Belgrad oder Ljubljana.
Gab es denn Phänomene, die dem westeuropäischen Punkhörer bekannt sind in Polen?
Es gab Bands, die es geschafft haben, in der westlichen Wahrnehmungswelt Platten zu lancieren. Ich könnte kurz ein paar Namen nennen. Crisis und Deadlock schon sehr früh, 1981 in Frankreich. Da gab es ein interessiertes Label. Dazu gibt es im Heft auch sehr spezifische Blicke eines globalen Punk-Aufbereiters, Lucas, der das fantastische Label Tiananmen 89 macht und sich um Punk weltweit kümmert, aber eben auch ganz stark in Osteuropa oder aus Osteuropa. Es gab Veröffentlichungen der polnischen Hardcore-Band Deserta in Kanada, aber das waren alles Ausnahmen. Und von dem verdienstvollen Punk-Fanzine Maximum Rock'n'Roll abgesehen, gab es auch sehr wenig Abbildung in westlichen Medien. Also ich denke mal, dass wir diesbezüglich also immer noch Schätze aus der Tiefe der Geschichte ziehen und präsentieren und
Wie kann man sich die polnische Punkszene denn vorstellen mit Blick auf welche anderen Phänomene hat diese polnische Punkszene denn damals operiert?
Die polnische Punkszene hat sich natürlich vor der gesellschaftlichen Folie der Spät-70er und Früh-80er in Polen entwickelt, die da bedeutet, dass es also eine breit aufgestellte Oppositionsbewegung gab, natürlich die Solidarność dann. Und die polnische Punk-Szene, die auch sehr schnell eine Punky-Reggae-Szene war. Reggae hat in Polen eine sehr große Rolle gespielt, aus Gründen, die wir unter anderem über Jahre hinweg versucht haben, in gewisser Weise aufzudecken. Also eine tiefe Spiritualität, natürlich eine religiöse Prägung, vielleicht auch eine große Freude am Tanzen, das ist ja alles mal dahingestellt. Die polnische Punk-Szene und die folgenden Bewegungen, also das, was man im Allgemeinen unter Postpunk subsumiert, in der Auffächerung der Stile und der Annäherung, hat sich aber vor allem als eine Art ästhetische Opposition jenseits der politischen Opposition gesehen, auch wenn es dort leichte Überschneidungen gab. Im Wesentlichen hat man sich versucht, eigentlich aus diesen direkten Konfrontationen herauszuhalten, weil man eben viele ideologische Kennzeichnungen der politischen Opposition, der Solidarność, also vor allen Dingen diese national-katholisch-konservativen Elemente, nicht tragen konnte. Und dann gab es einen sogenannten dritten Umlauf, in dem also diese Dinge passierten im Untergrund. Gleichzeitig muss man aber, und das ist aus DDR-Perspektive eben besonders überraschend, sagen, dass es sehr schnell eine wirklich breite Wahrnehmung gab und dass sogar das staatliche Plattenlabel in Polen sehr früh reagierte. Also 1982 kann man behaupten, kommt die, und das ist natürlich ein Widerspruch in sich, die erste offizielle Underground-Platte in Polen heraus. Da muss man sich vergegenwärtigen, dass dann noch offiziell Kriegszustand im Land herrschte. Und die staatliche Plattenfirma, es gab natürlich keine andere, lanciert also den ästhetischen Untergrund auf dem Popmarkt.
Was ja in der DDR undenkbar gewesen wäre. Also eine Band wie Karat war bei Amiga, aber die Untergrundbands, die mussten sich ja anders behelfen. Wir haben den Punk und Untergrund und Avantgarde-Bands in der DDR zu dieser Zeit ihre Musik in Umlauf gebracht.
Ja, da gab es das weltweit zu jener Zeit gewertschätzte schnelle Medium der Kassette. Und das zeichnet eigentlich auch den Untergrund im gesamten Block hinter dem eisernen Vorhang aus. Von diesen Ausnahmen, mal abgesehen, Ausnahmen sind also Polen, wo es also wirklich eine doch relativ breite Release-Schwemme dann vor allen Dingen Mitte der 80er Jahre gab. In Ungarn gab es relativ früh ein paar Platten und dann folgte lange nichts. In der Sowjetunion ist es dann mit Glasnost und Perestroika dann doch relativ bald den Bands möglich, LPs zu veröffentlichen. Aber in den anderen Ländern gab es da also von wenigen Ausnahmen abgesehen eigentlich nichts jenseits des sogenannten Magnetbanduntergrunds, wie wir es genannt haben. In der Sowjetunion gab es noch das Phänomen des sogenannten Magnetisdat. Das waren dann in der Frühphase vor allen Dingen Veröffentlichungen auf richtig großen Spulenbändern, also diesen ganz alten großen Bändern, wo man auch längere Releases veröffentlichen konnte, wo aber auch Cover gemacht wurden für und wo es sogar auch einen größeren Markt gab. Also es war sogar auch ein ökonomisches Phänomen. In der DDR war das zumindest bis 1986, 87 eher so, dass die Kassetten, und das wird im Heft auch von verschiedenen Akteuren damals nochmal sehr schön beschrieben, wie zum Beispiel den Akteuren aus dem damaligen Karl-Marx-Stadt, Klaus Löser und Florian Merkel, die Projekte wie Die Gehirne oder Aulags Hände oder Knut-Balz-Formation betrieben haben, da waren die Kassetten eher ein Medium des Austauschs und weniger einer wirklichen Zirkulation und schon gar nicht einer ökonomischen Verwertung dessen, was man gemacht hat. Das setzt dann wirklich erst ganz am Ende der DDR ein und die DDR schafft es ja auch gerade noch so kurz vorm Zusammenbruch, dann die erste, auch wie natürlich in Anführungsstrichen, offizielle Underground-Platte, nämlich die erste Platte von Feeling B, zu lancieren.
Sie sagten gerade Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz, war damals ja schon musikalisch sehr interessant. Ist es heutzutage immer noch? Chemnitz ist in der modernen deutschen Popmusik ja angekommen, wird überall in den Clubs, werden Sachen von Kraftklub beispielsweise gespielt. Was macht Chemnitz denn aus?
Das kann ich als Außenstehender auch nicht wirklich beantworten. Wir haben diese Fragen hinsichtlich des Spezialcharakters von Karl-Marx-Stadt/Chemnitz natürlich auch den Akteuren gestellt, also den schon erwähnten Klaus Löser und Florian Merkel. Es gibt ja auch im Magnetband-Untergrund Spezialinterviews mit Frank Brettschneider, der ganz wichtigen Figur der Karl-Marx-Stadt-der Szene. Es war wohl eine Art von sehr spezifischem Humor, der mit dieser Selbstwahrnehmung eines kleinen provinziellen Kulturzentrums zu tun hatte, das eine Art Sondercharakter pflegte. Und wer so Innergruppendynamiken ein wenig kennt, der weiß, also wenn die Leute lange aufeinander sitzen und einen spezifischen Humor pflegen, dann entstehen da auch ganz sonderbare Dinge möglicherweise und setzen sich dann fort. Und das hat sich dann in dieser Produktion des Tape-Untergrunds in Karl-Marx-Stadt dann fortgesetzt und setzt sich ja in gewisser Weise, und das ist ja eine fast schon skurrile, familiäre Kreativlinie bei Kraftklub fort, wo ja mehrere Söhne des, also zwei Söhne des ehemaligen Sängers von der AG Geige, die im Heft einen ganz wunderbaren Artikel von Frank A. Schneider bekommen hat, spielen. Und insofern lanciert jetzt Kraftklub hoffentlich auch ein gewisses Interesse an diesem teilweise vergessenen Untergrund aus den DDR-Zeiten oder den frühen 90ern. Und das hoffe ich eigentlich für alle Künstler, die wir aus der Vergangenheit ziehen und die ja teilweise zumindest auch heute noch aktiv sind. Bei Frank Brettschneider und der AG Geige muss man natürlich da hinzufügen, dass das weltweit gewertschätzte Label Raster Noton ja auch immer noch in Chemnitz residiert.
Welche Funktion hatte denn die DDR-Obrigkeit, wenn es um Alternativbands ging? Wurden die überwacht? Wurden sie bekämpft oder hat man sie einfach machen lassen? Als Ventil für die Jugend zum Beispiel genutzt, wie man ja dann, glaube ich, auch diese Sendung Paroktikum genutzt hat.
Also das muss man unterscheiden in Phasen und vielleicht auch verschiedene Umgehensweisen, die man auch in verschiedenen Orten verschiedentlich angewendet hat. Grundsätzlich kann man sagen, dass bis Mitte der 80er eher mit Repressionen geantwortet wurde, vor allen Dingen in dem Bereich, wo man vermutete, dass eine Art künstlerisch-politische Propaganda betrieben wird, also bei den eher klassischeren Punkbands, die also mit sehr radikalen Losungen gegen den Staat aufgetreten sind. Und da wurde auch sehr radikal eben in der Reaktion dann mit Gefängnis oder anderen repressiven Maßnahmen geantwortet. Mitte der 80er gibt es dann eine große Ausreisewelle, die sozusagen erzwungen wird, beziehungsweise man öffnet halt die Tore und versucht also die missliebigen Dissidenten und ästhetischen Rebellen außer Landes zu schaffen, zu drängen. Was sie natürlich nicht geschafft haben, ist zu verhindern, dass nächste Generationen aufgestanden sind und die Dinge weitergetrieben haben. Ab Mitte der 80er Jahre gab es dann eben Zonen der Toleranz bis hin zur versuchten Umarmung. Und das schon erwähnte Phänomen der Radiosendung Paroktikum ist also ein solches, wo es also im staatlichen Rundfunk eine Spielwiese gab, wo de facto verbotene Bands oder illegal agierende Bands dann im DDR-Funk zu hören waren. Und dadurch hat sich natürlich die Szene auch weiter verbreitet und dann wieder neue Effekte erzeugt. Das war in verschiedenen Ländern hinter dem Eisernen Vorhang ähnlich. In der CSSR und Rumänien war es ähnlich restriktiv bis zum Schluss. In anderen Ländern, wie schon erwähnt, in Polen oder Ungarn, ist man da, wie ich denke, ein wenig cleverer umgegangen und hat versucht, größere Spielwiesen zuzuweisen, gewisse Veröffentlichungen zuzulassen oder eben ein Festival wie Jarocin, ein großes Underground-Festival de facto in Polen zuzulassen, um da gewisse Ventilfunktionen also wahrzunehmen. Und das hat dann teilweise eben auch funktioniert.
Welchen Einfluss hatten denn übrige Ostblockländer auf die Underground-Szene in der DDR der 80er Jahre?
Generell muss man sagen, dass die wechselseitige Wahrnehmung doch sehr eingeschränkt war. Also man hat in den jeweiligen Ländern eigentlich immer in den Westen geguckt und gehört. Es gab aber Ausnahmen und die haben wir auch versucht, teilweise im Zonik zu fokussieren. Also auch aus der eigenen Geschichte zum Beispiel berichte ich, dass die Band A.I. Bizocak, das sogenannte Albert-Einstein-Komitee aus Ungarn, die es geschafft haben, zwei ganz wunderbare und schräge Platten aufzunehmen in den frühen 80ern, dass diese Platten eben in dem ungarischen Kulturzentrum in Ostberlin in der Kalibknechtstraße erhältlich waren. Und da das also zu den ganz wenigen Platten gehörte, die man überhaupt kaufen konnte, waren das dann Dinge, die sehr prägend waren. Also für mich persönlich, aber eben auch in der Szene doch relativ bekannt. Dann hat man im Paroktikum und in verschiedenen anderen Sendungen bei DT64 damals ab und an eben auch osteuropäischen Underground gespielt. Holger Lukas muss da als ganz wichtiger Radio-DJ erwähnt werden, der eben immer hinfuhr nach Island oder nach Warschau und da Berichte machte und Musik mitbrachte, teilweise eben auch Musik dann im DDR-Rundfunk spielte, die de facto illegal war in den Ursprungsländern, also speziell zum Beispiel in Estland. Und es gab ganz wenige Reviews in dem eigenwilligen Magazin Journal für Unterhaltungskunst, das eigentlich eher für Zirkus und Ähnliches gedacht war, wo dann einige Journalisten Dinge lancieren konnten. Und da wurde eben auch über osteuropäische Sachen geschrieben. Und das war zumindest für mich, der ich ja damals in Vorpommern dann lebte und auch nur relativ schwer dort westliches Radio hören konnte, dann auch ein Tor in eine andere Welt, mit der man sich eben auch aufgrund der eigenen Sozialisation identifizieren konnte. Und diese frühe Sozialisation und dieses frühe geprägt werden auch durch interessante Sounds, denn das zählte natürlich, der Sound musste stimmen, die wirkt bis heute nach und das versuche ich mit Zonik zu übertragen. Mittlerweile, und das ist auch sehr schön, auch mit Beiträgen, die direkt in den Ländern eingesammelt werden.
Es war ja gar nicht so leicht, so einen vernünftigen Sound hinzubekommen. Man liest das auch in dem Almanach, dass beispielsweise die Verstärker in Polen gar nicht für Verzerrung geeignet waren. Es gibt Abbildungen von selbstgemachten Musikinstrumenten. War die Punkszene im Ostblock damals noch kreativer als die, die wir hier zum Beispiel aus London kennen?
Es gab einen Zwang zur Kreativität, das kann man so sagen. Und der musste sich sowohl im technischen Bereich dann ausdrücken und aber eben auch im Sinne des sich durch die Widrigkeiten des Alltags oder der Repression hindurchwinden oder hindurchkämpfens. Und diesbezüglich kann man schon sagen, dass ganz andere Widerstände zu überwinden waren und dass dieses Überwinden der Widerstände sich dann in sehr eigenwilligen Produkten dann ausgedrückt hat. Das ist eine Beobachtung, die ich auch mit anderen teile, also der vorhin schon erwähnte Lucas als ein Punk-Experte eben von Frankreich aus, hat das auch ähnlich gesehen und sieht das auch heute noch so, dass der Druck im Grunde genommen, den das System erzeugte, dann wiederum auch einen gewissen ästhetischen Druck und einen eigenen Ausdruck geschaffen hat.
Man erkennt natürlich den Einfluss des Punk auf die heutige Popmusik. Wo kann ich denn heutzutage noch Auswirkungen der Ostblock-Punk-Musik und Punk-Szene wiederfinden?
Man kann natürlich behaupten, und liegt damit sicherlich nicht falsch, dass eine Band, ein Protestphänomen wie Pussy Riot seine Verwurzelung im sowjetischen Schrägstrich russischen Punk und Post-Punk und vor allen Dingen auch der Konzeptkunst dort hat. Da lässt sich unter anderem hier auch im Heft eine Linie ziehen, die zurück bis in die 80er reicht, bis zu den frühesten Punks in Moskau und Leningrad und dann den sich von dort ausbreitenden ästhetischen Phänomenen wie Sergei Kurjochin zum Beispiel, eine ganz wichtige Gestalt in der Leningrader Szene. Diesbezüglich kann man aber auch in den verschiedenen ästhetischen und rebellischen Bewegungen in Gesamtosteuropa sehen, dass es einen Rückbezug gibt auf diesen Geist des Widerstandes, der sich in heutigen sozialen Konflikten dann auch Bahn bricht, wo man also sieht, also man konnte sich damals durchsetzen und warum ist es heute nicht auch möglich? Und lass uns darüber nachdenken, was früher an Bewegung, an Energien da war und inwieweit wir das heute natürlich zu anderen Bedingungen, zu popkapitalistischen Bedingungen umsetzen können. Aber da kann man in allen Ländern im Grunde genommen direkte Linien ziehen und das versuchen wir ja auch. Es geht ja nicht nur darum, in der Historie zu wühlen, sondern eben auch zu gucken, zum einen, was bedeutet die Historie heute, wer deutet sie, wer verwendet sie wie. Auch da gibt es einen Kampf um das Erbe, inwieweit war der, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, der Rock'n'Roll im Ostblock eigentlich eine Einforderung der bürgerlichen Freiheit, der Freiheit zum Selbstausdruck. Das kann man in Frage stellen. Und da gibt es auch verschiedene Blickweisen, auch von den Stellen der Macht, der heutigen Macht, und so weiter und so fort. Das bleibt spannend und es ist im Grunde auch immer der Aufruf, mit der ganzen Sache, mit Zonik verbunden, doch selber hineinzuhorchen. Die Bedingungen sind sehr viel einfacher. Man kann de facto fast sämtliche Musik im Internet hören oder sich entführen lassen, sei es in den sibirischen Punk, sei es in den ungarischen Post-Punk und die Vorläufer in der Konzeptkunst Budapest oder eben die auch im Heft ganz stark verfolgte Leitlinie Neue slowenische Kunst, Laibach, und was hat das alles mit dem Projekt Jugoslawien zu tun und so weiter und so fort.
Bei Jugoslawien, das ist ziemlich am Ende des Heftes, gibt es einen Text über das Jogo-Festival. Da wird gesprochen, dass es durchaus im ehemaligen Jugoslawischen eine nostalgische Erinnerung an damals gibt. Das erinnert mich an die Ostalgie. Es wird da gesprochen, dass teilweise auch Konsumgüter nun romantisiert werden. Ist dieses Phänomen mit der Ostalgie, wie wir sie als Deutsche kennen, vergleichbar?
Es ist natürlich vergleichbar, das versuchen wir ja gerade, aber Jugoslawien ist sowohl als Staatsgebilde, als Gesellschaftsentwurf, als eben auch als Pop-Standort und Produktionsort mit dem Rest des Ostblocks eigentlich nur sehr schwer vergleichbar, weil die Wirkungsbedingungen ganz andere waren. Es gab ganz früh einen funktionierenden Popmarkt und eine funktionierende Szene und Jugoslawien ist, wie ich finde, ein geschichtliches Phänomen, das immer wieder herausgeholt werden muss und neu betrachtet werden, eben auch als Möglichkeit eines zumindest versuchten dritten Weges.
Wie könnte man diesen skizzieren für denjenigen, der da reingehen möchte in das und das verstehen möchte?
Vielleicht mit dem Stichwort des Selbstmanagements, dass man also die Macht versucht, wirklich auf das Volk zu verteilen und zwar auf allen Ebenen, ökonomisch und politisch. Das hat natürlich nicht komplett funktioniert, aber die Gesellschaft hat das als permanenten Aufruf verstanden und diese Selbstorganisation, das Selbstmanagement war auch etwas, was sich in der Kulturszene ganz stark niedergeschlagen hat. Und die Effekte, die es zeitigte, konnte man eben auch im Untergrund besichtigen.